Mein Puls steigt, meine Hände werden feucht, ein paar Mal tief durchatmen. Es ist immer so, es ist wieder soweit, ich predige. Ne? Und dann ist so eine gewisse Nervosität da, aber das ist völlig in Ordnung. Ich habe gelernt, das dankbar anzunehmen, weil ich natürlich auch möchte, dass nicht ich hier ganz selbstsicher auftrete und meine Weisheit weitergebe, sondern mein Herzenswunsch ist, dass Jesus diese Predigt gebraucht, um mir persönlich und euch vielleicht ein bisschen was zu sagen, was für unseren Lebensalltag wichtig ist. Vor einem Monat habe ich eine Seelsorgeausbildung angefangen, eine dreijährige, und da ist mir so ein kleines Heftlein begegnet. Also wirklich klein, das passte genau zu mir, vielleicht so 15 Seiten, also kein dickes Buch von 200 plus Seiten, sondern 10, 15 Seiten, da kann ich mit umgehen. Und dann habe ich mir das geschnappt und das ist von einem Larry Christensen und das Buch heißt, oder das Heft, das ist ja gar kein Buch, Der alte und der neue Hausherr. Und das hat mich sehr bewegt, schon in der Vergangenheit, aber immer mal wieder. Und deswegen habe ich dieses Heftlein benutzt als Grundlage für die Predigt heute. Und wenn ihr da hinterher mal mehr von wissen wollt, dann kann man das im Edelverlag bekommen, das kleine Heftlein. Die Geschichte ist der alte Hausherr. Es geht darum, dass wir uns vorstellen können, wir sind in einem Haus, was wir gemietet haben. Wir haben es uns eingerichtet, aber wir haben einen Hausherrn, der nicht gerade toll ist. Der ist vom Grundcharakter her eher hinterhältig, listig und böse. Und der lässt keine Chance aus, anzuklopfen, mit dreckigen Schuhen in unser Wohnzimmer reinzustürmen und uns immer wieder anzuklagen und Rechnung zu präsentieren. Also, wie du mit diesem Haus umgehst, das geht ja schon mal gar nicht. Und guck mal, dieser ganze Dreck, der hier ist. Und schon zieht er hinter seinem Rücken eine Rechnung hervor. Die musst du begleichen. Das musst du bezahlen. Da bist du für verantwortlich. Du bist schlecht mit diesem Haus umgegangen. Und das geschieht regelmäßig. Jede Tag- und Nachtzeit, wir sind nicht sicher vor ihm. Auf einmal klopft es mal wieder oder klingelt stürmisch. Da steht er schon wieder, der alte Hausherr, dieser unnachgiebige, bittere Typ, der uns das Leben fast zur Hölle macht. Und eines Tages kommt jemand, klopft an die Tür und alles in uns ist wieder auf Abwehr. Oh nein, da ist er wieder. Wir gucken durch das Guckloch, ach, ist ja gar nicht der alte Kerl. Und vorsichtig machen wir die Tür auf, natürlich die Kette hängt noch da, denn wir wollen ja nicht, dass er wieder reinstürmt. Und da stellt sich der neue Hausherr vor. Er sagt, hey, ich habe das Haus gekauft. Und weißt du was? Ab heute darfst du mietfrei hier leben. Ich habe auch alle deine Schulden beglichen. Es ist bezahlt. Und wir können es überhaupt nicht fassen. Wie bitte? Die Schulden sind bezahlt? Mietfrei? Und der Typ, der ist auch noch so offenherzig, so freundlich. Ich denke, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. So ist das mit unserem Herrn. Als Jesus das Lebenshaus, unser Lebenshaus bezogen hat und den alten Hausherrn rausgeschmissen hat und den Schuldbrief zerrissen hat. Er hat gesagt, ich habe euch erlöst, ich habe euch freigekauft. Und wortwörtlich steht es im Wort Gottes, dass er den Schuldschein zerrissen hat. Da ist keine Schuld mehr, die uns bedrücken kann. Keine Anklage mehr, die uns immer wieder sagt, du genügst nicht, du hast Schulden. Ja, wunderbar, ne? Ist doch klasse. Aber ich denke, euch geht es auch so wie mir, dass in dieser Freiheit wir es oft gar nicht schaffen zu leben. Und woher kommt das? Ein Grund ist, dass der alte Hausherr immer wieder anklopft und sagt, hey, Bernd, ich hab da was. Und dann zieht er wieder einen Schuldschein vor und sagt, denk doch mal ja nicht, dass alles erledigt ist. Was fällt dir denn ein, das zu glauben, dass dein mieser Charakter, dass deine Schuld, dass das nicht mehr da ist? Guck doch dein Leben an. Guck doch an, wie du reagierst. Wow. Und das schüchtert ganz schön ein. Und dann kommen so Gedanken wie, naja, hat ja recht der Kerl. Ist ja ein fieser Sack, aber wo er recht hat, hat er recht. Wenn ich mir so mein Leben anschaue, da ist ganz schön viel Plunder noch in diesem alten Haus. Unterm Teppich gekehrt, sieht ganz gut aus. Oder im Keller versteckt, ne, so in so einer dunklen Ecke, wo keiner hingucken kann. Und wir fangen wieder an, die Tür zu öffnen. Und der Feind hat nichts Besseres im Sinn, als sofort reinzudrücken mit aller Gewalt und uns wieder anzuklagen. Aber das Gute ist, dass wir lernen dürfen, ihn in seine Schranken zu weisen. Warum? Weil er ist nicht mehr der Eigentümer meines Lebenshauses. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich an einem Punkt in meinem Leben gekommen bin, wo ich gesagt habe, Herr, mein Leben soll dir gehören. Du darfst der rechtmäßige Eigentümer sein. Und das ist eine Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Hat dieser Eigentumswechsel stattgefunden? Und es ist töricht zu denken, dass dieses Lebenshaus mir gehört. Es gibt immer einen Besitzer. Entweder ist der Besitzer der Feind, der Lügner, der Verwirrer, der Durcheinanderbringer, der auch unser Leben durcheinander bringt, selbst wenn wir Karriere leisten, selbst wenn wir scheinbar ein gutes Leben führen, aber wir werden fremdbestimmt. Oder unser Herr Jesus ist der Hausbesitzer. Und somit haben wir das Recht, ihn in seine Schranken zu weisen und zu sagen, du magst recht haben, ja, da sind so ein paar Dinge in meinem Leben, die muss ich noch mit meinem Herrn in Ordnung bringen. Aber das musst du mit Jesus abklären, verschwinde. Und diese Eigenschaft des immer wieder auf Jesus Verweisens ist eine Sache, die wir eintrainieren sollten. Die geschieht nicht automatisch. Ihr kennt das bestimmt. Dann kommen wieder Gedanken der Anklage, der Selbstanklage. Da kommen wieder Dinge, wo wir merken, da sind wir noch nicht durch. Und dann weisen wir das zurück. Und eine Minute später steht die gleiche Anklage wieder vor der Tür. Und wieder, und wieder, und wieder. Und spätestens nach dem 5., 6. Mal sind wir müde und matt und sagen, ja, Mensch, stimmt ja auch. Und die Gefahr besteht, dass wir die Tür wieder für den Feind öffnen. Aber das Wort Gottes ermutigt uns da, ihn immer wieder in seine Schranken zu weisen. Geh damit zu Jesus. Denn das Wort Gottes sagt uns in Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, der ist real frei. Wen der Sohn frei macht, nicht wer so viel Disziplin in seinem Leben hat, dass er das endlich in den Griff bekommt, nicht wer so viel Bibel liest und betet, dass er da endlich was entgegenzusetzen hat, sondern wen der Sohn, wen Jesus Christus frei macht, der ist real frei. Aber in dieser Freiheit, da müssen wir erst lernen zu leben. Wenn ich euch fragen würde, seid ihr frei? Ich denke, jeder von uns würde nicken. Ja klar sind wir frei. Jesus hat uns frei gemacht. Aber wenn wir dann in unseren Lebensalltag hineinschauen und da merken wir, an vielen Punkten sind wir gar nicht frei. Das sind Verurteilungen. Und dann kommt natürlich der Feind mit ganz miesen Tricks. Ne, er merkt schon, okay, er kann mit diesen groben Sachen nicht mehr bei uns landen. Da sagen wir, nö, unsere Sünde hängt am Kreuz, weg mit dir, geh damit zu Jesus. Aber dann kommen ganz andere Dinge. Er kommt jetzt mal verständnisvoll und freundlich. Hey, Bernd, wir müssen uns mal unterhalten. Du, da sind so viele Leute, die negativ über dich reden. Oh, was? Über mich? Da redet jemand negativ? Ja. Und dann geht's los. Und was ist die Rechnung, die er dann mit dieser Anklage nach vorne bringt? Selbstmitleid. Oh Mann, ich armer Kerl. Ich versuche doch mein Bestes. Und die Leute reden negativ über mich. Die haben, meine Predigt hat ihnen nicht gefallen. Die zerpflücken die. Oh, ich armer Kerl. Ja, Leute, mir geht das manchmal wirklich so, ne, dass ich dann hinterher, wenn ich höre, na, okay, war schon okay, aber, oh, dann sitze ich da auf meinem Platz und denke, Mist, ich habe es nicht geschafft, die Dinge an den Mann zu bringen, die ich gerne mitteilen wollte. Selbstmitleid. Gerade nach einer Predigt, muss ich euch sagen, bin ich sehr empfänglich für Selbstmitleid. Schrecklich. Aber das zeigt mir, dass ich da diesen Lügen des Feindes auf den Leim gegangen bin. Und ich möchte lernen, immer wieder zu sagen, och, geh damit zu Jesus. Da musst du mit Jesus drüber reden. Ich bin erlöst. Ich bin befreit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, ne? So nach dem Motto, ja, denkst du denn, dass Jesus das alles macht für dich? Musst du denn nicht selber dein Leben in die Hand nehmen? Nein, ich glaube nicht, dass das kitschig ist. Ich glaube, dass das was mit Vertrauen zu tun hat, mit Glauben zu tun hat. Ein Glaube, der nicht irgendwas in mir aufpumpt, so, ich muss nur feste glauben, sondern ein Glaube an einen allmächtigen, liebevollen, autoritätsvollen Vater im Himmel, der mir durch seinen Sohn Jesus Christus Vergebung und ein neues Leben geschenkt hat. Und vielleicht sind wir alle viel zu kopflastig, dass wir denken, wir müssten unsere Probleme in den Griff bekommen. Und wir versuchen's und versuchen's und versuchen's und scheitern und scheitern und scheitern. Bin ich alleine damit? Ich glaube nicht. Ich glaube, fast allen geht es so. Und die, die damit anscheinend nichts zu tun haben, sind oft gefangen in Aktionismus. Sie flüchten in Karriere. Sie verstecken ihr hartes Herz hinter Leistung. Und das macht auch für uns Christen nicht Halt, dass wir meinen, wir müssten uns Liebe und Anerkennung von Mitmenschen und von Gott erarbeiten, erleisten. Aber ihr Lieben, das ist nicht so. Ja, von Mitmenschen, da muss man das vielleicht manchmal erleisten, weil wir in einem System leben, wo auch die Mitmenschen von diesem Leistungsgedanken gefangen sind. Aber bei Gott ist das auf keinen Fall so. Und ich denke, er möchte uns helfen, selbst im mitmenschlichen Bereich diesen Leistungsgedanken was entgegenzusetzen. Und manchmal brauchen wir dazu Hilfe. Meine Frau und ich, wir lesen gerade ein Buch, wo es darum geht, wie frühkindliche Verletzungen unser Leben prägen. Und dass viele Entscheidungen, die wir im Erwachsenwerden bis im hohen Alter treffen, oft zurückführen auf Verletzungen in unserer Frühkindheit. Ne, wer kennt das nicht? Ich habe euch das ein paar Mal gesagt, dass mein Papa so Sachen fallen lassen hat wie, aus dir wird nie was. Oder ein großes Problem war seine aufbrausende Art und Weise. Ich hatte Furcht, zu meinem Vater zu gehen. Das ist Gott sei Dank heute nicht mehr so häufig. Aber die Nachkriegsgeneration, ne, mein Vater war noch ein Kriegskind, die war oft so hart. Die wurde auch hart erzogen. Ihre Väter kamen aus dem Ersten Weltkrieg. Und wenn ich dann mal zu meinem Papa gehen sollte, wenn Mama gesagt hat, frag mal Papa, dann hatte ich schon zitternde Knie. Und dann war ich da und in der Regel ist mein Vater immer aufgebraust. Und ich hatte Angst. Und diese Angst hat was mit meinem Herzen gemacht. Und wisst ihr, wie oft treffen wir dann auch Entscheidungen und sagen, das passiert mir nicht nochmal. So wie mein Vater werde ich nie werden. Und auf einmal ist man 58, wie ich jetzt, und merkt, Mist, da sind doch tatsächlich Dinge, wo ich wie mein Vater bin. Und ich habe gemerkt, dass ich auf einmal meinem kleinen Sohn gegenüber ständig aufbrause, aus dem Nichts heraus. Und das war mir eine Not. Sorry. Das war mir eine tiefe Not und ich habe gemerkt, ich kriege das nicht hin. Ich habe es doch immer wieder versucht. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht aufbrausen. Und dann haben wir Mathe miteinander geübt und er musste nur mit einem Stift im Finger drehen. Und ich war, lass das sein, konzentrier dich. Sofort war wieder alles da. Ich habe mit meiner Frau geredet, wir haben gebetet. Ich habe das nicht in den Griff bekommen. Und irgendwann habe ich die Chance bekommen zu realisieren, dass das was mit meinem Papa zu tun hat. Seine aufbrausende Art und meine Angst, die ich da hatte. Und ich habe mich entschieden, diesen Gefühlen, die ich damals als Dötzchen hatte, Vorschulkind, Schulkind, dass ich meinen Vater, obwohl er nicht mehr lebt, das mal richtig vorhalte. Und sage, Papa, weißt du eigentlich, was du mit mir da getan hast? Wie du meine Seele verletzt hast? Und danach habe ich ihm vergeben. Das kann man auch, wenn ein Vater nicht mehr lebt. Und ich habe um Vergebung gebeten, dass ich mich festgelegt habe, nicht so zu werden wie er. Und dadurch eigentlich ich genauso geworden bin wie er. Was ich damit sagen will, ist eigentlich einfach, wir versuchen oft unser Bestes, aber unser Bestes reicht nicht aus. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Hilfe, wir dürfen schwach sein. Hey, wir dürfen schwach sein und das in unserer Gesellschaft. Wir dürfen schwach sein und Gott wird uns nicht verletzen, sondern er wird uns heilen. Und das sind so diese Anklagen, die der Feind immer wieder in unser Leben bringt. Ne? Schuldgefühle, Selbstmitleid, Angst, das kriegt Gott nicht hin. Ne? Die Wunde ist zu tief, Bernd. Guck mal, wie alt du schon bist und das ist immer noch nicht im Griff. Das kriegt Gott nicht hin. Du hast doch schon so viel versucht. Leute haben für dich gebetet. Du hast gebetet. Du hast das bekannt. Du hast doch alles richtig gemacht, Bernd. Aber Gott kann dir nicht helfen. So trickreich ist unser Feind. Nicht unser Feind, der Feind. Er ist nicht unser, er ist der Feind. Und deswegen lohnt es nicht, in Disziplin ihn zu bekämpfen, sondern wir sollten ihn immer wieder zum Kreuz führen. Geh dahin. Mich darfst du nicht mehr anklagen. Mein Schuldschein ist zerrissen. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, die aber im Alltag gar nicht so leicht zu leben ist? Und das ist vielleicht die Herausforderung, dass wenn das nächste Mal du merkst, diese Gedanken in dir, die selbstanklagenden Gedanken, die sich verurteilenden Gedanken oder andere Menschen verurteilen oder andere Menschen richten oder bewerten oder. All diese Dinge, die wir oft so in unseren Gedanken abgehen, Lust und. Wenn wir dann nicht in Selbstmitleid versinken, sondern sagen, geh zu Jesus. Nicht unsere Willenskraft oder Charakterstärke und noch weniger unsere guten Vorsätze können uns in die Freiheit Gottes führen. Das ist nur Stellen auf die Wahrheiten Gottes. Und zum Schluss möchte ich uns noch was vorlesen oder sagen, oder noch eine Sache, wie wir diesen ständigen Attacken des Feindes gut begegnen können, ist, indem wir uns vornehmen, diesen Sachen nicht nachzugehen, sondern ihm etwas entgegenzusetzen. Zum Beispiel Loblieder singen oder singen überhaupt oder sich mit praktischen Dingen beschäftigen. Also Sachen, die uns tatsächlich real beschäftigen, denn je mehr wir mit guten Dingen beschäftigt sind, je weniger hat der Feind Möglichkeit, uns zu attackieren. Und das habt ihr sicherlich schon gemerkt. So Müßiggang, den ganzen Tag oder stundenlang oder was weiß ich wie lange nichts zu tun, das ist ein Rieseneinfallstor für den Feind. Und somit sollten wir einen Lebensstil entwickeln, des immer wieder Sagens, geh damit zu Jesus. Und je mehr wir uns das antrainieren, je natürlicher wird es und irgendwann merken wir, da ist Sieg. Der Feind kommt nicht mehr wieder, weil er weiß, er hat nichts mehr zu melden. Wir fallen auf seine Schlichen nicht mehr rein. Und jetzt ein kleines Mini-Gedicht. Der Verfasser ist mir nicht bekannt. Kommt Versuchung, Satan, Sünde, kann ich stille sein. Kann mich bergen hinter Jesus, hinter ihm allein. Und ist Jesus Mitte drinnen, bin ich aus dem Krieg, denn schon lange hat mein Heiland mir erkämpft den Sieg. Ich bete noch mit uns. Herr, du bist tatsächlich der Sieger. Und du hast uns freigekauft von aller Schuld. Wir sind deine geliebten Kinder. Herr, und das hilf uns dabei, dass es ganz tief sich verwurzelt in unserem ganzen Sein. Dass wir deine geliebten Kinder sind. Dass wir erlöst sind und befreit sind. Und dass du für uns kämpfst. Du stehst vor uns, du umgibst uns von allen Seiten. Herr, und lehre uns, darin zu ruhen, zurückzutreten und zu staunen, wie groß du bist. Danke, Herr, dass du der neue Hausherr unseres Lebens bist und dass Satan jedes Anrecht verloren hat. Amen.